Wir müssen heute mit einer vermissten Meldung starten. Dringend gesucht, ein Schwimmbundestrainer.
Ja, vor allem einer, der ja auch mit wenig Geld zufrieden ist, ne? Denn der DSV, der hat keine Kohle, die öffentlichen Mittel, heißt es, reichen nicht aus. Der Verband kann deshalb ja so diese international eigentlich gängigen Gehälter auch gar nicht zahlen.
Ja, und kassiert daher von den Angefragten, von den renommierten Trainerpersönlichkeiten eine Absage, eine nach der anderen, aber braucht dringend einen neuen Bundestrainer. Denn, also Stand jetzt ist das Ganze sportlich gesehen Stand jetzt führungslos.
Ja, das müssen gerade im Sprint dringend Weichen für die Zukunft gestellt werden von jemandem mit modernem Wissen, um ja mit dem DSV dann auch auf Weltniveau, vor allem dann auf den olympischen Strecken wieder was zu erreichen und zu reißen. Aber es ist ja ein großer Name, ist ja momentan auf Jobsuche. Wäre das nicht was für Cristiano Ronaldo?
Oh ja, richtig. Der bietet sich ja gerade in weltweit quasi an wie Sauerbier. Der BVB will ihn nicht. Da wollte er jetzt unbedingt hin. Die großen Clubs wollten ihn auch alle nicht, weil sie ihn auch alle nicht bezahlen können. Vielleicht wäre der Schwimmverband was, wenn er ein bisschen Abstriche macht, oder? Was meinst du?
Ja, der kann ja Geld mitbringen. Ich meine, der könnte wahrscheinlich den ganzen Schwimmverband kaufen.
Ja, ist richtig. Und er hat immer die Haare schön.
Und er hat bestimmt auch ein Hallenbad in einem seiner Häuser.
Richtig.
Also ja, eigentlich wäre das doch super.
Der ideale Partner für den DSV. Aber also wenn ihr jetzt sagt, okay, Ronaldo mag ja gut und schön, der hat bestimmt auch schon einen Freischwimmer. Aber wenn ihr jemanden kennt, der das kann, also der auch den Fadenschwimmer hat oder vielleicht ja auch schon im Gold, und der kostet nichts, dann meldet euch und sagt gerne Bescheid beim Deutschen Schwimmverband. Ansonsten lauscht diesen Themen, Malte.
Drei Bundesliga-Trainer schwärmen gleich vom VAR, also mehr oder weniger. Andreas Thies von Oldies an der Tischtennisplatte und wir beiden, wir ordnen die EM-Medaillenausbeute der deutschen Leichtathletik kritisch ein. Außerdem blicken wir voraus auf die strapaziöseste Grand Tour des Jahres, auf die Vuelta 2022.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und nicht interessiert am Job beim Schwimmverband. Ich schwimme auch ein bisschen, aber ich kann mich so halbwegs über Wasser halten. Ist egal, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt gibt's erstmal unseren SID-News-Blog und da gibt's bestimmt auch ein paar EM-Medaillen. Ich habe da sowas im Gefühl.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt.
Aktuell.
Dem VAR haben wir ja gestern schon zum 5. Geburtstag gratuliert, ne?
Ja, zumindest haben wir also gratuliert, also wir haben ihm zumindest mal attestiert, dass er eigentlich doch besser ist als sein Ruf, ne? Aber wie sehen's die direkten Betroffenen? Also vor allem eben auch die Trainer. Vielleicht leiden die ja auch, oder die leiden sogar ganz häufig unter ihm, mal mehr, mal weniger berechtigt.
Edin Terzic, Domenico Tedesco und Frank Kramer, an deren Gedanken können wir mal teilhaben. Die haben gestern natürlich auch artig gratuliert auf ihren Pressekonferenzen. Und wir hören einfach mal rein, was sie so zum VAR-Jubiläum zu sagen hatten.
Ja, erstmal Happy Birthday. Ist ein schwieriges Thema. Die Idee vor 5 Jahren war ja, den Fußball etwas gerechter zu machen, vielleicht auch etwas transparenter zu machen. Das ist teilweise gelungen, teilweise halt nicht. Es gibt weiterhin Fehlentscheidungen, die schwer nachvollziehbar sind. Letzte Woche haben wir vielleicht von einer profitiert. Es ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Ich habe so viel zu tun. Also nochmals Happy Birthday, aber das Thema, das ist euers.
Nein, alles Gute, dem Videobeweis. Und ansonsten wünsche ich mir da gar nichts. Das ist ja eingeführt worden, um das Spiel fairer zu machen, um Entscheidungen dann, die klar falsch sind, zu neutralisieren, zu verbessern. Und wenn er das macht, ist ja alles okay.
Also Fehler wird es immer geben, da bin ich dabei. Ich sag, es ist ein Trugschluss zu denken, je größer der Aufwand ist, den man für Entscheidungen fährt, indem man im Keller dann das mit, ich weiß nicht wie viel Mann bestückt, dann gibt es keine Fehler mehr. Das denkt man immer in der Technik, ja, wenn man einen Motor im Auto noch mehr hochzüchtet und mit allen möglichen Lampen ausstattet, dann bleibt er nicht mehr stehen. Am Straßenrand bleiben trotzdem Autos stehen. Also man kann nicht alles ausschalten, aber man kann besser werden, ne?
Analyse.
Und jetzt nimmt uns unser Kollege Andreas Thies wieder mit zu den European Championships nach München, berichtet von seinem Ausflug gestern ins Leichtathletikstadion und zum Tischtennis.
Die Leichtathletik hat ein Problem bei dieser Europameisterschaft. Wie will sie es hinbekommen, nochmal so eine Atmosphäre zu zaubern wie am Dienstagabend? In den Vormittagssessions ist das zwar nicht zu schaffen, aber am Donnerstagmorgen war trotzdem gut was los. Ich hatte mich früh bei den Stabhochspringern platziert, um etwas dort mitzunehmen. Keine Ahnung warum, aber Stabhochsprung hat mich schon immer fasziniert. Seit den Zeiten von Wladislaw Kosakiewicz oder später auch Christina Adams. Die Zeiten von Tim Lobinger, Silke Spiegelburg oder auch Danny Ecker. Das waren absolute Hochzeiten für diesen Sport. Jetzt ist ein Schwede das Maß aller Dinge. Armand Duplantis. Weltrekordhalter, der Stabhochsprung so einfach aussehen lässt. Auch in der Qualifikation wollte er maximale Lockerheit ausstrahlen, mit der war es aber hin nach dem ersten gerissenen Versuch über 5,50 Meter. Als er die Höhe dann überflogen hatte, blieb er noch 2 Sekunden auf der Matte liegen. Die Erleichterung konnte man im ganzen Stadion spüren. Die Vormittagssession ist ein Muster der Leichtigkeit. Es gibt keine fest zugewiesenen Plätze. Freie Platzwahl ist das Motto der Stunde. Ich glaube, das tut gerade den deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern ganz gut. Den Spruch, das ist mein Platz, nicht zu hören, ist eine der großen Wohltaten dieses Vormittags. Nachmittags stattete ich wieder der Rudi-Sedlmayr-Halle einen Besuch ab. Tischtennis hat gerade bei diesem Wetter und der Konkurrenz von Klettern, Beachvolleyball und der Leichtathletik einen schwierigen Stand. Ein Bekannter, der als Volunteer bei den Wettbewerben in der Halle ist, er meinte zu mir, Andreas, sobald die Deutschen nicht spielen, ist hier gar nichts mehr los. Das ist schade. Dieser Sport hat definitiv mehr Publikum verdient. Die Schweden sind wieder wer, vor allen Dingen im Tischtennis. Als die goldene Generation um Jan-Ove Waldner, Jürgen Persson, Erik Lind und Co. abgetreten war, war im schwedischen Tischtennis ein Loch entstanden. Anders als aber im Tennis hat man den Rückstand wieder aufgeholt. Im Herren-Doppelhalbfinale standen sich 2 schwedische Paarungen gegenüber und Truls Møregård gehört im Einzel zu den Top-Favoriten. Es könnten wieder goldene Zeiten anbrechen. Am Nachmittag dann noch ein weiteres Highlight an den grünen Platten. Die 59-jährige Luxemburgerin Nishi Aljan gewann ihr Zweitrundenmatch gegen die 41 Jahre jüngere Pritika Pavard aus Frankreich in 7 Sätzen. Die Zuschauer waren begeistert. Xialian war 1989 von China nach Luxemburg übergesiedelt. Sie war schon 1983 Mannschaftsweltmeisterin. Da war Pritika Pavard noch lange nicht geboren. 2004 war die Französin zur Welt gekommen. Alter schützt vor Leistung nicht.
Andreas Thies von den European Championships in München.
Also Malte, lass uns das nochmal einordnen, was da bei den deutschen Athletinnen und Athleten derzeit abgeht. Ja, also da wird man ja in der Chefetage des DLV ja erleichtert durchgeatmet haben. So viele Medaillen. Ich meine, wir haben ja echt auch geunkt ohne Ende. Ich finde auch völlig zu Recht, denn das, was bei der WM war, war natürlich ein Kahlschlag. Ja, also nach dieser WM-Enttäuschung jetzt große Freude.
Ja, es ist auf den ersten Blick ja auch absolut super, aber gucken wir mal ein bisschen tiefer hinter diese erste Fassade in Europa. Da gibt's für die Leistungen, die da gezeigt wurden, Medaillen. Aber wenn man das auf Leistungen weltweit umrechnet und mal ins Verhältnis setzt, also das sehe dann schon wieder anders aus. Zehnkämpfer Kaul zum Beispiel, der hätte mit seiner Leistung von der EM bei der WM in Eugene keine Medaille geholt. Und Gina Lückenkämper über 100 Meter, nee, die wäre auch nicht in die Medaillenränge gelaufen. Deshalb dürfen diese Ergebnisse jetzt natürlich auch keinen Einfluss darauf haben, was der DLV ja angekündigt hat, also eine schonungslose Analyse dieses WM-Debakels betreiben zu wollen. Da darf man keine Augenwischerei betreiben jetzt.
Gebt ihr da völlig recht, denn die dringenden Probleme, die bleiben natürlich. Die Antworten auf die Fragen sind ja noch offen. Wie bekommt man mehr Breite auch in die Spitze? Im Moment ist das ja nur wirklich, konzentriert sich das sehr. Wie können die Talente besser gefördert werden? Wie begeistert man auch den Nachwuchs wieder für die Leichtathletik?
Wobei man bei letzterer Frage ja vielleicht als Antwort schon sagen kann, mit positiven Vorstellungen, wie jetzt in München, also das passt schon, da hofft man natürlich, dass das auf den Nachwuchs abfärbt. Aber wenn uns jetzt jemand kritisiert und jemand meint, wir würden jetzt diese EM-Ergebnisse einfach zu gering schätzen, weil die deutschen Athleten und Athletinnen ja damit bei Weltmeisterschaften eben nichts geholt hätten. Ja, aber das sind nicht nur wir, die das so sehen. Das ist sogar das System in Deutschland, das das entsprechend geringer einschätzt. Denn für die deutsche Sportförderung mit Bundesmitteln ist nicht irgendein EM-Ergebnis, keine Medaille bei einer EM ausschlaggebend, sondern da zählt einfach nur alleine das Ergebnis bei einer WM.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 6 Jahren, da hatte Zauberfüßchen Jennifer Marojan die DFB-Frauen zum ersten Mal zu Olympiagold geschossen, damals im Finale von Rio.
Ach, 2-1 wurden die Schwedinnen geschlagen und Marojan hat darin riesigen Anteil. Sie drückte diesem, ja, sehr ansehnlichen Spiel, klar, Deutschland gegen Schweden, den Stempel auf. Von der Strafraumgrenze erzielte sie mit dem Schuss in den Winkel erstmal die Führung. Das 2-0, das war dann ein Eigentor von den Schwedinnen. Doch einer von Marojans gefürchteten Freistößen hatte genau diese Situation dann eben auch erzwungen. War am linken Pfosten geknallt und von dort aus dann an eine Schwedin und dann ins Tor.
Ja, für Marojan war das quasi der Anfang ihrer weiteren großen Karriere. Sie wurde denn ja Fußballerin des Jahres, kickte beim französischen Abomeister, also Olympique Lyon. Die haben ja auch dann in der Champions League alles abgeräumt, hat dann in den USA gekickt. Also alles gut bei ihr.
Naja, und für unsere damalige Bundestrainerin, das war Silvia Neid, ne, selbst eine sehr erfolgreiche Fußballerin als Nationalspielerin, war der Titel dann am Ende dann auch der Höhepunkt ihrer erfolgreichen DFB-Amtszeit als Bundestrainerin mit der Goldmedaille im Gepäck, sagte sie Tschüss und das sagte sie dann heute vor 6 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Die letzte Grand Tour des Radsportjahres startet heute, die Vuelta a España. Die startet allerdings nicht in Spanien, wie es der Name vermuten lässt und wie es auch häufig der Fall ist, sondern in Utrecht, in den Niederlanden. Und der flache Start, da täuscht so ein bisschen über das hinweg, was den Radsportlern dort auf insgesamt 3300 Kilometern bis zum Ziel in Madrid am 11. September so alles blüht, bevorsteht.
Ja, Berge, Berge, Berge. Eine Prüfung für Kletterer und damit natürlich auch eine extrem schwere Rundfahrt. Schwerer als der Giro, schwerer als die Tour, aber das ist ja traditionell bei der Vuelta so. Das ist einfach die schwerste der drei Grand Tours jedes Jahr, weil die Spanier einfach diese Berge natürlich erstmal haben und sie vor allem lieben. Und diese Berge sind nun mal steiler und länger und letztlich auch rustikaler, das kann man glaube ich wirklich so sagen, als sonst wo irgendwo im Radsportzirkus. Und dazu kommt dann ja auch noch das typisch spanische Wetter, diese drückende Hitze, das ist sehr charakteristisch und eben auch schon sehr auslaugend.
Ich meine, da muss man doch ganz ehrlich sagen, warum tut man sich sowas an, ne? Aber weil es die Sportart ist und weil das Herz dran hängt. Ja,
Hitze, weil sie es können.
Ja, und weil ja, und manche auch ein bisschen müssen. Also Hitze und Kletterstrapazen, was meinst du? Wem könnte das am meisten liegen da im Feld? Wer ist der Favorit auf einen Vuelta-Sieg?
Ja, eigentlich der das in den letzten 3 Austragungen auch immer geschafft hat, der Slowene Primož Roglič, der hat eben 3-mal in Folge gewonnen und sich da immer für seine verpassten Toursiege entschädigt. Und ihn muss man auch in diesem Jahr wieder auf dem Zettel haben, zumal ja auch die prägenden Fahrer der Tour in diesem Jahr eben nicht mit bei der Vuelta dabei sind. Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, die pausieren, die nehmen sich eine Auszeit, haben sie auch verdient. Und wenn man sich das Profil der Vuelta anguckt, wir haben es eben gesagt, dann kann man das auch wirklich verstehen. Aber Roglič, der wird trotzdem natürlich harte Rivalen haben, zum Beispiel Ben O'Connor und Jay Hindley, die beiden Australier oder der Brite Simon Yates, der ist auch nicht zu unterschätzen, der Ami Brandon McNulty, der steht bei den Experten mit auf dem Zettel und da wir ja über anstrengende Kletterpartien gesprochen haben, Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador, auch der ist mit dabei.
Ja, es gab ja in der Geschichte der Spanien-Rundfahrt immerhin schon 3 deutsche Gesamtsieger. Ne? Das war Rudi Altig, 62, Rolf Wolfshohl, 1965 und Ulle, Jan Ulrich, 1999, mit dem man jetzt für 25.000 Euro eine Radtour machen kann. Was ist von den Deutschen in diesem Jahr zu erwarten?
Ja, also seit Ulrich hat es kein deutscher Fahrer mehr in die Top 10 geschafft bei der Vuelta. Emanuel Buchmann, der wurde 2018 mal 12. aber der ist jetzt wegen einer Harnwegsinfektion gar nicht dabei, musste seinen eigentlich fest eingeplanten Start dann doch absagen, blöd für ihn. Denn dem Kletterer hätte dieses Layout durchaus liegen können. Von daher müssen wir wohl dann eher so auf Tagessiege, auf deutsche Etappensiege hoffen. Pascal Ackermann würde sich da anbieten, der hat bei der Vuelta 2020 ja schon mal 2 davon geholt.
Naja, dann drücken wir doch mal die Daumen, dass er das in diesem Jahr vielleicht wiederholen kann und es wird in diesem Jahr noch ein Abschied 2 ganz großer Namen geben, die Vuelta in den letzten Jahrzehnten, ja, sie haben fast schon mitbestimmt dieses Ereignis in den letzten Jahren.
Alejandro Valverde zum Beispiel, der Vuelta-Sieger von 2009, der ist ja schon 42, gibt jetzt seine letzte Vuelta-Vorstellung. Nach wie vor großer Liebling der Spanier.
Ja, und sie ignorieren seine Doping-Vergangenheit aber nur allzu gerne.
Ja, das reden sie sich genauso schön wie ihre Berge.
Allerdings, ja.
Ach gut. Ja, und auch der Italiener Vincenzo Nibali, der fährt mit 37 Jahren zum letzten Mal mit. Einer von nur 7 Radsportlern in der Geschichte, die Giro, Tour und Vuelta in ihrer Karriere gewinnen konnten.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, und in der Bundesliga, da könnte Borussia Mönchengladbach dann heute Abend zumindest mal für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein Heimsieg gegen Hertha BSC.
Ja, Freitag könnte Freitag für Borussia Mönchengladbach heißen. Das ist aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Denn die Hertha ist noch sieglos in dieser Saison.
Ja. Ja, und das Duell ihrer jeweiligen Stürmerstars spricht Stand jetzt auch für die Borussia. Also Markus Thuram, der schoss in 3 Pflichtspielen diese Saison schon 5 Tore. Und damit liegt er vor Dodi Luke Bacchio. Der hat 2 Tore und 2 Assists bisher vorzuweisen.
Dann gucken wir natürlich auch für morgen dann, beziehungsweise für heute dann und fürs Wochenende nach München zu den European Championships. Da stehen heute 8 Leichtathletikentscheidungen auf dem Programm. Und aus dem deutschen Team hat wohl die Dreispringerin Nele Eckert-Noack die besten Medaillenchancen.
Ja, und international dürften die Finals über die 200 Meter ein besonderes Highlight werden. Ja, und auch die Staffeln starten mit den Vorläufen.
Ja, noch ohne 100 Meter Europameisterin Gina Lückenkämper, die darf sich in den Vorläufen dann doch noch schonen.
Da darf ein Lückenbüßer ran.
Ja, genau.
Und bei der Schwimm-EM in Rom, ja, da versucht Tina Punzel jetzt ihre 3. Medaille zu holen. Im Einzel vom 3-Meter-Brett ist sie die Favoritin.
Und bei uns geht's dann, was meinst du, also du bist mein Favorit für Montag früh, 7:07 Uhr.
Ja, du auch meiner.
Da ja gut, sind wir uns einig. Sehr gut, dann sind wir Montag früh wieder da mit den Themen, die Stand jetzt das Tagesgeschehen bestimmen könnten. Und ihr sollt gerne zuhören im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Denkt ans Abonnieren und Bewerten, habt ein tolles Wochenende und dann bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.